DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und herzlich willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Sommer, Sonne, Hautkrebs. Die Seitenscheiben im Auto schützen nicht vor gefährlicher UV-Strahlung. Schön jung, glatt, eine zweite Haut ganz ohne Falten.
Wenn man sich das Ganze genauer anschaut, dann sieht man, dass das nicht in allen Regionen des Gesichtes funktioniert. Auf jeden Fall nicht am gesamten Körper und im Gesicht dann auch dort am besten, wo die Haut am dünnsten ist, nämlich unterhalb der Augen.
Achtung vor Schweinemett, nicht nur im Sommer. Lippo Ellerbrook vom Bundesinstitut für Risikobewertung erklärt, warum.
Ja, Hackfleisch ist wegen seiner schnellen Verderblichkeit ein besonders sensibles Lebensmittel und hat ja auch eine sehr lockere Oberflächenstruktur, hohen Eiweißgehalt und ist daher ein idealer Nährboden natürlich für die Vermehrung von Bakterien allgemein.
Und ihnen geht die Luft nicht aus, japanische Muscheltaucherinnen. Autoscheiben schützen gegen UV-Licht, sollte man meinen. Doch ein Arzt in Los Angeles hat jetzt herausgefunden, dass die Seitenscheibe im Auto deutlich weniger Schutz vor schädlichen UVA-Strahlen bietet als die Windschutzscheibe. Die besteht nämlich aus einem anderen Material und hält den größten Teil der gefährlichen Strahlung ab. Und es mag im ersten Moment ein wenig kurios klingen, aber Ärzte beobachten schon seit geraumer Zeit, dass beispielsweise Hautkrebs im Gesicht häufiger auf der linken Seite auftaucht. Also offenbar gilt auch im Auto Sonnenschutz nicht vergessen. Wolfgang Stuflesser berichtet aus Los Angeles.
Angefangen hat alles mit einer einzigen Patientin. Dr. Brian Boxer-Walkler, Augenarzt mit Praxis in Beverly Hills, behandelte sie wegen einer Verformung der Augenhornhaut.
And I noticed that she had some age spots on the left side of her cheek.
Dabei fielen ihm Altersflecken auf ihrer linken Wange auf. Er schaute sich weitere Patienten an und auch die hatten links mehr Flecken als rechts. Tatsächlich, sagt der Arzt, gäbe es eine Häufung von Hautkrebs der linken Gesichtshälfte und auch Krankheiten wie grauem Star am linken Auge. Vielleicht brauchte es einen Arzt in der Autofahrerstadt Los Angeles, um dann auf den Zusammenhang mit dem Auto zu kommen. Boxer-Walkler machte sich auf und besuchte zahlreiche Autohändler in der Stadt, um jeweils zu messen, wie gut die Autoscheiben die Insassen gegen UV-Strahlen schützen. Der Arzt hatte bei dieser Tour eine ganz besondere Assistentin dabei. Ich fand, das war eine gute Gelegenheit für ein gemeinsames Forschungsprojekt mit meiner 8-jährigen Tochter. Ich habe gemessen und sie hat die Ergebnisse aufgeschrieben. Wir haben festgestellt, dass die Windschutzscheiben hervorragend gegen UV-Licht schützen. Doch bei den Seitenscheiben fanden wir große Unterschiede. Bei den 29 Modellen, die Vater und Tochter untersuchten, lag der Schutz der Seitenscheiben im Schnitt nur bei rund 70%. Denn im Gegensatz zu den Frontscheiben ist bei ihnen ein UV-Filter nicht gesetzlich vorgeschrieben. Die Windschutzscheibe besteht eigentlich aus zwei Glasschichten und einer Folie dazwischen, damit die Scheibe bei einem Unfall nicht in 1000 Scherben zerspringt. Diese Folie ist gleichzeitig auch ein UV-Filter. Doch bei den Seitenscheiben bleibt es den Herstellern überlassen, ob sie einen Filter einbauen oder nicht. Den besten Schutz bieten nach Boxer-Walklers Erkenntnissen Lexus und Mercedes mit jeweils mehr als 90%. BMW und Porsche liegen demnach bei unter 60%. Entsprechend rät der Arzt den Autoherstellern dringend dazu, den UV-Schutz auch in die Seitenscheiben einzubauen.
I would encourage all car manufacturers to extend what they are doing for safety for their drivers.
Als weiteren Beleg für seine These sieht er die Hautkrebsraten in Australien. Dort gilt Linksverkehr, der Fahrer sitzt im Auto rechts und entsprechend tritt Hautkrebs dort eher in der rechten Gesichtshälfte auf.
In Australia, where people drive on the opposite side of the road, the skin cancer is more common on the right side of the face.
Bis die Hersteller umdenken oder der UV-Schutz vielleicht sogar Pflicht wird, können sich die Kunden mit relativ wenig Aufwand schützen. Spezielle Klebefolien mit UV-Filter gibt es im Fachhandel zu kaufen. Oder man fragt gleich eine Werkstatt, die sich auf solche Aufträge spezialisiert hat. Es muss aber schon ein Filter sein. Getönte Scheiben bieten noch keinen Schutz, sagt der Arzt.
Cars that had tinted windows from the factories were not necessarily really high on the UV protection, and some tinted windows were actually among the lowest.
Übrigens gilt das erhöhte Risiko nicht nur in warmen Ländern wie im ewigen Sonnenschein Kaliforniens, sagt Boxer-Walkler. Auch wenn in Deutschland der Himmel häufiger mal bedeckt ist, die UV-Strahlen kommen trotzdem durch.
Sonne lässt die Haut erheblich schneller altern und man bekommt schneller und mehr Falten. Cremes und Lotionen, Gels und Masken helfen ja nur bedingt. Wäre doch schön, wenn es etwas gäbe, das die Falten einfach so wegzaubert. Forscher des Massachusetts Institute of Technology, MIT, sind dabei, eine hauchdünne zweite Haut zu entwickeln. Sie besteht aus Silikonpolymeren, die Falten vermindern soll und auch Tränensäcke im besten Fall verschwinden lässt. Schöner Traum oder schon bald Realität? Jenny von Sperber ist da eher skeptisch.
Ob das wirklich hinhaut? Diese zweite Haut, die sich wie ein ganz dünner, fast transparenter Film über die echte Haut legt und dabei Falten und Tränensäcke verschwinden lässt? Schon ab 35 fühlen sich manche ja nicht mehr ganz wohl in ihrer Haut, wenn die morgendlichen Furchen im Gesicht hartnäckiger werden. Der Dermatologe Gerd Gauglitz leitet die Abteilung für ästhetische Dermatologie an der Uniklinik München.
Im Allgemeinen verliert die Haut im Rahmen des Alterns zunehmend an Elastizität und an Kollagen. Ja, das heißt also, die Festigkeit lässt nach, aber auch die Rückstellkraft. Und das ist dann das, was man so im Alltag so als Hängen wahrnimmt.
Aber diese zweite Haut, die jetzt am MIT und Massachusetts General Hospital entwickelt wurde, die hat genau das, Festigkeit und eine Rückstellkraft, sogar besser als bei Teenagern. Daniel Anderson, Materialwissenschaftler am MIT und Miterfinder der zweiten Haut.
Wir wollten ein Polymer finden, das man auf die Haut auftragen kann und das dabei sowohl kosmetische als auch therapeutische Vorteile bringt. Und es sollte leicht aufzutragen sein und den ganzen Tag halten. Da gab es also viele verschiedene Herausforderungen dabei, genau das richtige Material zu finden, das genau den gewünschten Effekt erzielt.
9 Jahre lang probierten Anderson und seine Kollegen verschiedene Materialien und Zusammensetzungen aus. Das Ergebnis? Eine Schicht aus Silikonpolymeren, die in 2 Schritten als Gel aufgetragen wird und sich in eine Art haftende Folie verwandelt. 24 Stunden soll die halten, auch beim Sport, Schwimmen oder wenn man sich kratzt. Tränensäcke reduziert sie angeblich um bis zu 40%. Die Vorher-Nachher-Bilder sehen überzeugend aus, doch Gerd Gauglitz bleibt kritisch.
Wenn man sich das Ganze genauer anschaut, dann sieht man, dass das nicht in allen Regionen des Gesichtes funktioniert, auf jeden Fall nicht am gesamten Körper und im Gesicht dann auch dort am besten, wo die Haut am dünnsten ist, nämlich unterhalb der Augen. Und aufhalten tut man den Alterungsprozess natürlich dadurch auch nicht.
Tränensäcke wirken für einen Tag erfreulich straffer, aber zum Beispiel die Falten, die sich rechts und links der Oberlippe eingraben, die bleiben. Es ist zum aus der Haut fahren. Doch sie soll ja nicht nur Falten kaschieren. Die zweite Haut soll auch die Feuchtigkeit in der versiegelten Originalhaut halten und sie vor Sonne, Temperaturen oder Giftstoffen schützen.
Also für mich ist der spannendste Punkt das Potenzial, das diese Haut hat, Patienten zu helfen. Leute, die Hautverletzungen haben, für die momentanen Mittel nicht gut genug sind, denen würde ich gern helfen und ihre Lebensqualität mit unserer zweiten Haut etwas erhöhen.
So könnte eine weiterentwickelte zweite Haut Medikamente lokal an Stellen abgeben, die behandelt werden müssen. Menschen mit starkem Hautausschlag zum Beispiel oder Schuppenflechte hätten Make-up und Arznei in einem. Und wie wird man sie dann abends wieder los, die zweite Haut? Zieht man sich die Polymermaske dramatisch vom Gesicht wie Agenten in einem Horrorfilm? Puh, Gänsehaut.
Oh, ich hoffe nicht, dass das wie im Horrorfilm ist. Also, als ich die zweite Haut bei mir abgezogen habe, habe ich einfach am Rand ein bisschen gerubbelt, bis eine Ecke sich abgelöst hat und dann kann man sie abziehen. Wir haben aber auch Mittel zum Auftragen entwickelt, mit denen die Haut aufquillt und abfällt.
Ein paar Jahre wird es wohl noch dauern, schätzt Anderson, bis die zweite Haut marktreif ist. 2 von ihm mitgegründete Firmen arbeiten jetzt daran. Vor allem die medizinischen Anwendungen will er aber noch testen und weiterentwickeln. Und auch die Neben- und Langzeitwirkungen müssen noch untersucht werden. Die heilende Zauberhaut, die unser Gesicht sanft verjüngt. Vorerst bleibt sie also noch ein Traum. Hoffen wir, dass er so schnell nicht platzt.
Schweinemett, das ist rohes Fleisch und ein äußerst sensibles Produkt. Verschiedene Keime können sich auf dem Schweinemett befinden, E. coli-Bakterien zum Beispiel, und die können zu Durchfall und Darmerkrankungen führen. Rohes Fleisch birgt gesundheitliche Risiken, nicht nur wenn es draußen warm ist und Lebensmittel sowieso schneller verderben. Ich habe mit Lippo Ellerbrook vom Bundesinstitut für Risikobewertung darüber gesprochen und ihn gefragt, warum man so vorsichtig mit Schweinemett sein muss.
Ja, Hackfleisch ist wegen seiner schnellen Verderblichkeit ein besonders sensibles Lebensmittel und hat ja auch eine sehr lockere Oberflächenstruktur, hohen Eiweißgehalt und ist daher ein idealer Nährboden natürlich für die Vermehrung von Bakterien allgemein. Und das gilt natürlich auch für die pathogenen Bakterien und natürlich dann auch für Salmonellen, für E. coli, EHEC, für Yersinien, für Listerien. Die können dort vorkommen und sich auch vermehren.
Was sind denn ideale Bedingungen für Keime und Bakterien?
Ja, einige Bakterien wie Campylobacter, und dazu gehören ja auch Viren, über die wir gleich noch sprechen werden, die brauchen lebendes Gewebe, um sich zu vermehren. Und dazu gehören auch die Viren. Und die sind in großer Anzahl in der Regel auf dem Fleisch drauf und können so eine Infektion hervorrufen, während Listerien sich ja, wie wir wissen, im Kühlschrank sich auch vermehren können. Und auch Salmonellen bei Temperaturen oberhalb von 7 Grad Celsius.
Welche Krankheiten können dadurch übertragen werden?
Ja, bei Salmonellose, das ist ja das Bekannteste. Das sind ja die Durchfallerkrankungen, die man bei einer Salmonellose und auch chronische Erkrankungen, die dann auftreten können. Bei E. coli, EHEC gibt es diese berühmten Nierenversagen, die auftreten können. Insgesamt muss man sagen, dass man mit vielen Erregern im Fleisch und auf den Lebensmitteln rechnen muss. Und dazu gehört eben auch Schweinehackfleisch.
Und welches sind die häufigsten Symptome, falls man jetzt Schweinehackfleisch gegessen hat, das nicht mehr ganz in Ordnung war?
Naja, das hängt unterschiedlich ab natürlich von dem Erreger. Es gibt diese, was ich gerade sagte, schon die Salmonellen, das sind die Salmonellosen, die Durchfallerkrankungen, die dann doch sehr unangenehm sind und die bei kontaminiertem Hackfleisch vorkommen können. Yersinien, das sind auch Erreger, die im Schweinefleisch ab und zu vorkommen. Die können Oberbauchschmerzen hervorrufen. Listerien sind besonders von Bedeutung für Schwangere, die da das Ungeborene schädigen können, wenn sie eine Listeriose durchmachen während der Schwangerschaft.
Wie kann das Ungeborene dadurch geschädigt werden?
Dadurch, dass der Stoffwechsel der Mutter geschädigt wird durch die Listerien und auch das Kind direkt von bestimmten Stoffwechselprodukten in seiner Entwicklung geschädigt wird. Das ist aber auch lange bekannt und wir haben da auch auf unserer Webseite vom BfR deutliche Warnungen auch für Schwangere, was sie verzehren sollen und dass natürlich Kinder und Schwangere und immungeschwächte Menschen sich doch vom Verzehr von Hackfleisch, rohem Fleisch fernhalten sollten und Fleisch eigentlich nur durchgegart verzehren sollten.
Welche anderen Krankheiten können denn übertragen werden? Bei Laboruntersuchungen hat man ja wohl herausgefunden, dass auch Hepatitis E dazugehört.
Hepatitis E gehört auch dazu, das muss man ganz deutlich sagen. In dieser Liste habe ich Ihnen ja gerade eine Reihe von Bakterien aufgezählt. Und da müssen wir auch die Viren jetzt dazu zählen. Im Übrigen auch die Parasiten wie Trichinen, aber die wollen wir jetzt ja nicht sprechen. Und die Viren können auch in Schweinefleisch vorkommen. Und das ist sicherlich eine Möglichkeit auch, sich mit Hepatitis E zu infizieren über Schweinefleisch. Das ist nicht ausgeschlossen.
Und wie sind die Symptome bei Hepatitis E?
Hepatitis E ist wie die meisten Hepatitis-Erkrankungen eine Erkrankung der Leber und die sich mit einer Leberentzündung manifestiert. Das kann nach einer langen Inkubationszeit von 2 bis 6 Wochen, also Sie können sich manchmal gar nicht mehr daran erinnern, was Sie damals gegessen haben natürlich, mit Fieber und Oberbauchschmerzen und im schlimmsten Fall natürlich auch Gelbsucht auftreten. Und schwere Verläufe, wie gesagt, Schwangere und Personen mit Vorschädigungen der Leber. Und natürlich immungeschwächte Transplantationspatienten, das ist seltene Fälle, aber die sollen sehr vorsichtig sein. Aber, und das zeigen auch Untersuchungen, dass ein Großteil der Bevölkerung offensichtlich eine derartige Infektion mit Hepatitis E oder schon mit dem Erreger Bekanntschaft gemacht haben, aber sie haben gar nichts gemerkt und eine stille Infektion sozusagen durchgemacht. Denn man hat ungefähr bei 17%, glaube ich, der deutschen Bevölkerung Antikörper festgestellt, die auf Hepatitis E hindeuten. Und diese Menschen haben niemals irgendetwas gespürt.
Was raten Sie denn denjenigen, die nicht auf ihr Schweinemett verzichten möchten?
Also, dass man, wenn man Hackfleisch denn einkaufen will, dass man aufgrund der beschränkten Haltbarkeit einfach hier auch die Kühlkette einhält, also eine Kühltasche hat beim Einkauf, dass man es sofort in den Kühlschrank legt und dort innerhalb von 24 Stunden verarbeitet, dass man Hackfleisch möglichst durcherhitzt, 70 Grad, 2 Minuten, sagen wir, dass rohes Hackfleisch nichts für Schwangere und Kleinkinder ist, das ist auch lange bekannt. Und natürlich auch, dass nicht nur das Hackfleisch, sondern auch die Dinge, die Küchenutensilien, die in Verbindung kommen mit Hackfleisch, dass die auch natürlich hygienisch und sauber sind. Und schließlich, wenn man auch Reste hat vielleicht von Hackfleischgerichten, dass man die auch ordentlich kühlt, innerhalb von 2 Tagen ja, verzehrt oder sie tiefgefriert. Das sind ganz allgemeine Regeln, aber ich denke, das ist von ganz großer Bedeutung, denn Bakterien, die können sich eben vermehren bei Raumtemperaturen und deswegen ist die beste Vorsorge eigentlich immer noch, die Kühlkette einzuhalten.
Lypo Ellerbrook vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Ihnen bleibt die Luft nicht weg, auch wenn Sie ohne Atemgerät tauchen. Amas, japanische Muscheltaucherinnen. Nachwuchs gibt es kaum und so sind viele von ihnen schon um die 70, aber noch topfit. Sie holen Muscheln, Schnecken und Algen aus dem Meer. Und es sind ausschließlich Frauen, die diesen Job machen, denn sie haben mehr Körperfett als Männer und frieren nicht so schnell. Denn oft ist das Wasser eiskalt und es ist ohnehin eine anstrengende Arbeit. Die Muscheltaucherinnen aber haben einen langen Atem, wie Jürgen Hanefeld berichtet.
Der Sprung ins kalte Wasser gehört seit jeher zum Beruf. Ama, was so viel wie Meerfrau heißt, müssen abtauchen, um ihre Schätze zu bergen. Muscheln, Austern, Abalone. Seit 3000 Jahren schon, manche sagen seit 5000, springen Japanerinnen ins kühle Nass, um Essbares heraufzuholen, aus 10 bis 20 Metern Tiefe mit angehaltener Luft. Früher gab es ja nicht mal Tauchanzüge. Zur Zeit meiner Schwiegermutter hatten Ama nur ein Tuch um die Hüften, sonst nichts. Das muss etwas länger her sein. Shigeno Matsui ist selber bereits 81. Doch ist sie auf dieselbe Weise zu diesem Beruf gekommen wie alle anderen, als Tochter einer Taucherin oder als Schwiegertochter. Hauptsache, das Gewerbe bleibt in der Familie. Aber es wird nie von Männern ausgeübt. Angeblich, weil Frauen mehr Körperfett haben und die Kälte des Wassers länger ertragen. Während die Männer traditionell mit ihren Booten zum Fischen hinausfahren, bleiben die Frauen am Ufer und tauchen. Auch Shigeno Matsui ist noch immer dabei. Die anderen in meinem Alter haben es am Herzen oder keine Kraft mehr. Aber ich bin noch immer gesund und fit. Ich kann noch immer sehr gut tauchen. Und sie kennt natürlich alle Tricks. Zum Beispiel, dass man die Taucherbrille mit Tabakblättern einreibt, damit sie nicht beschlägt. Und wie man mit den Strömungen klarkommt. Ihre Freundin Atsuko Uemura sagt, wir haben alle in diese Ama-Familien eingeheiratet und tauchen gelernt. Aber was heißt gelernt? Wir sind mit den anderen ins Meer gegangen. Auf diese Weise haben wir mitgeholfen, dass die Familie gut verdient. Obwohl der Beruf der Ama gefährlicher und auch einträglicher ist als der eines Fischers, wird die japanische Gesellschaft damals wie heute von Männern dominiert. Die eine oder andere Taucherin kann sich an Backpfeifen erinnern, wenn der Fang zu gering ausfiel. Trotzdem bilden die Ama eine Kaste für sich, mit eigenen Gepflogenheiten und einem Haus, das Männer nicht betreten dürfen. Hier machen wir erstmal Feuer, sagt die Taucherin Katsuo Kamegawa. Im Wasser wird es nämlich lausig kalt. Und wenn es zu kalt wird, kannst du nicht mehr richtig gucken. Man muss sich also aufwärmen können. Bei Saisonbeginn im April kann das Wasser 5 Grad haben. Dennoch bewegen sich gerade die älteren Damen wie die sprichwörtlichen Fische im eisigen Wasser. Nur Shino Kamigawa nicht. Mit 28 ist sie die Jüngste und erst ein paar Mal dabei gewesen. Sie wirkt noch etwas ängstlich. Ich habe in diese Ama-Familie eingeheiratet. Ich komme eigentlich aus Obari, weit weg vom Meer. Da gibt es nur Berge. Aber ich liebe das Wasser. Deswegen freue ich mich so sehr auf den Tauchgang heute. Die Regeln sind streng. Nicht alles, was man fangen kann, darf man auch fangen. Abalone zum Beispiel, eine wahre Delikatesse, muss mindestens 4 Jahre alt sein und 10,5 Zentimeter groß, bevor sie eingesammelt werden darf. Beim Seeohr, wie das Tier auf Deutsch heißt, handelt es sich übrigens nicht um eine Muschel, sondern um eine große Schnecke, die, wenn man sie richtig zubereitet, wie zartes Kalbsfilet schmeckt. Was aus dem Meer geholt werden kann und in welchen Mengen, erfahren die Frauen morgens aus dem öffentlichen Megafon. Guten Morgen, hier spricht die Fischereigenossenschaft. Ihr könnt heute tauchen gehen. Erlaubt sind erwachsene Abalone, wilde Austern und rote Seeigel. Schwarze Seeigel lasst ihr bitte heute noch im Meer. Die Muscheltaucherei war schon lange nachhaltig, bevor es dieses Wort überhaupt gab. Denn Tauchen ohne Sauerstoffflasche, ohne Netz und ohne Harpune ist anstrengend. In den besten Zeiten holte eine starke Ama am Tag 25 Kilo Abalone aus dem Wasser, ein Verdienst von 800 Euro. Heute hat sich der Preis zwar mehr als verdoppelt, aber die Ausbeute ist viel geringer. Nach dem Krieg hätten sie 10-mal so viel aus dem Meer geholt wie heute, sagen die Ama. Überfischung und die Verschmutzung des Meeres seien Schuld am Rückgang. Nicht die Ama, denn sie bleiben trotz aller Übung pro Tauchgang nur 50 Sekunden bis 1,5 Minuten unter Wasser, die Älteren vielleicht mal 2. Und dann? Warum ich so schreie? Ich habe ja keine Luft mehr, wenn ich hochkomme. Dann muss ich meinen Rhythmus wiederfinden. Deswegen schreie ich. Die anderen pfeifen oder singen laut. Jede von uns hat ihren eigenen Trick, um wieder zu Atem zu kommen. Bis zu 2 Stunden am Tag tauchen die Ama immer wieder auf den Meeresgrund, holen Algen, Tintenfische und Hummer herauf, was gerade erlaubt ist. Und verlieren darüber pro Saison 10 Kilo Körpergewicht. Fix und fertig steigt die junge Shino aus dem Wasser. Müde bin ich nicht, auch die Muskeln tun mir nicht weh, aber mir ist übel wegen der Wellen. Ich glaube, ich bin seekrank. Nach einem Gebet am Shinto-Schrein ist das Tagwerk beendet. Das Muscheltauchen ist eng mit dem traditionellen Glauben der Japaner verwoben. Vor jedem Haus einer Ama-Familie stehen Steine, die mit runenartigen Zeichen bemalt sind, mit Sternen und Gittern, die den Schutz der Götter gewährleisten sollen. Aber können Sie auch bewirken, dass der altehrwürdige Beruf der Ama überlebt im 21. Jahrhundert? Ich finde, sagt Shino tapfer, der Ama-Beruf sollte nicht aussterben. Er ist einmalig. Ich wünsche mir, dass immer wieder junge Frauen Ama werden.
Und mit diesem Sprung ins kalte Wasser sind wir am Ende unserer Sendung zu Medizin und Gesundheit. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft. In unserem deutschen Fernsehmagazin Fit und Gesund, auf unserer englischen Seite und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.